Hallo und willkommen zu diesem Prüfungstrainer. Er hilft dir, freie Antworten auf Fragen zu formulieren. Höre dir die Frage in Ruhe an und stoppe dann die Wiedergabe, um deine eigene Antwort zu finden. Danach kannst du die Antwort hören. Oder höre Fragen und Antworten hintereinander an und lerne das Thema auf diese Art und Weise. So oder so kannst du dein Wissen trainieren und überprüfen. Der Prüfungstrainer ist in Einheiten von jeweils ca. 10 Minuten aufgeteilt. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß und vor allem viel Erfolg. Dein Jo Letschert. Nach welchen Systemen werden und wurden psychische Störungen klassifiziert? Früher ordnete man sie nach dem triadischen System. Heute wird die von der Weltgesundheitsorganisation vorgeschlagene ICD derzeit in ihrer 10. Version angewandt. Hier sind alle psychischen Störungen aufgelistet und nummeriert. Ein weiteres Ordnungssystem beschreibt die DSM. Dies ist die amerikanische Variante mit einigen wenigen Abweichungen. Heute wird teils noch das triadische System abgefragt und verwendet. Ansonsten, vor allem im klinischen und im Praxisgebrauch, gilt die ICD-10. Wie werden psychische Störungen im triadischen System aufgeteilt? Das triadische System teilt die psychischen Störungen in drei Bereiche auf. Erstens die psychischen Störungen aufgrund einer körperlichen Ursache, wie beispielsweise Demenz und Delir. Zweitens die psychischen Störungen aufgrund rein psychischer Ursachen, Beispiel neurotische Störungen, Persönlichkeitsstörungen. Und drittens die psychischen Störungen, bei deren Ursachen auch eine körperliche Beteiligung zu beobachten ist, Beispiel Depressionen, Manie oder Schizophrenie. Erklären Sie die Schichtenregel, nach der im triadischen System diagnostiziert wurde. Die Schichtenregel des triadischen Systems in der Reihenfolge erstens neurotisch-psychopathisch, zweitens manisch-depressiv, drittens schizophren und viertens organisch gibt die jeweils zuletzt diagnostizierte Störung den Ausschlag. Wird also Schizophrenie diagnostiziert, so bleibt diese Diagnose auch dann bestehen, wenn später wieder eine manisch-depressive Störung auftritt. Sie zählt dann zu den Auswirkungen der diagnostizierten Schizophrenie. Wie werden die neurotischen Störungen heute eingeteilt? Heutzutage teilt man die neurotischen Störungen ein in Belastungs- und Anpassungsstörungen. Dies sind psychische Reaktionen auf Stress über das normal zu erwartende Maß. In Angst- und Zwangsstörungen, dies sind Phobien und Panikattacken und Zwänge. In Konversionen oder dissoziative Störungen, dies sind Abspaltungen bestimmter Gedächtnisinhalte vom Bewusstsein. In somatoforme Störungen, dies sind körperliche Beschwerden ohne erkennbar körperliche Ursache, und in Persönlichkeitsstörungen, zum Beispiel die Borderline-Störung. Nennen Sie die Kategorien, nach denen psychische Störungen in der ICD derzeit in der Version 10 aufgeteilt werden. Die ICD-10 hat die folgenden Kriterien. F00 bis F09, organische einschließlich symptomatischer psychischer Störungen. F10 bis F19, psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen. F20 bis F29, Schizophrenie, Schizotype und wahnhafte Störung. F30 bis F39, affektive Störungen. F40 bis F48, neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen. F50 bis F59, Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren. F60 bis F69, Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen. F70 bis F79, Intelligenzminderung. F80 bis F89 Entwicklungsstörungen, F90 bis F98 Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend und F99 die nicht näher bezeichneten psychischen Störungen. Erklären Sie das Komorbiditätsprinzip. Die Schichtenregel, die eben im triadischen System nochmal vorkam, wurde mittlerweile durch die Standards ICD-10 und der amerikanischen DSM-4 abgelöst. Hier gilt das Komorbiditätsprinzip, das heißt, dass mehrere Symptomatiken gleichzeitig auftreten können und sich nicht gegenseitig aus- oder auch einschließen, wie es beim triadischen System der Fall war. Morbide bedeutet krankhaft. Komorbide bedeutet nebeneinander existierende Erkrankungen. So kann ein Patient zum Beispiel sowohl depressiv als auch wahnkrank sein. Beide Diagnosen haben nebeneinander Bestand. Nennen Sie den prinzipiellen Aufbau eines psychotherapeutischen Erstgespräches. Das psychotherapeutische Erstgespräch besteht aus Anamnese, die aktuelle Krankheitsgeschichte plus Vorgeschichte, psychische und somatische Vorgeschichte, Drogen- und Medikamentenanamnese, Biografie, also der Werdegang, die Gewohnheiten, chronische Konflikte oder auch Traumata, eine Familienanamnese, soziale, allgemeinmedizinische, psychische und neurologische Familienvorgeschichte und natürlich auch, wenn nötig, die Fremdanamnese, beispielsweise aus früheren Befunden. Zweitens der Befund. Dies umfasst einen psychischen Befund, unter Umständen einen körperlichen Befund und eventuell auch einen testpsychologischen Befund. Und schließlich folgt die Diagnose inklusive einer Differentialdiagnose, wenn notwendig. Nennen Sie die drei Phasen eines Erstgespräches. Im ersten Teil des Gespräches hat der Patient die Möglichkeit, von sich aus zu erzählen, wie er die Situation einschätzt. Dieser Teil ist unstrukturiert. Der Untersucher nimmt hier eine passive Rolle ein. Im zweiten, mehr strukturierten Teil erfragt der Untersucher gezielt psychopathologische Phänomene ab, insofern sie nicht bereits im ersten Teil erwähnt wurden. Das Gespräch sollte mit einem dritten, wieder unstrukturierten Teil enden, in dem der Patient Fehlendes ergänzt und Fragen stellen kann. Welche Hindernisse seitens des Patienten können im Gespräch auftauchen? Der Patient sperrt sich, weigert sich zu reden oder bleibt nicht beim Thema. Der Patient äußert sich nicht spontan oder verstummt nach kurzer Zeit. Ihm fällt es schwer, seine Gefühle verbal zu äußern oder will sich von seiner besten Seite zeigen. Auch muss zwischen den tatsächlichen Ereignissen und den Deutungen der Patienten unterschieden werden. Außerdem können vorkommen Dissimulation, das Verschweigen von Informationen, oder auch Simulation, die Vortäuschung von psychischen Störungen. Welche weiteren Hinweise bieten Aufschluss über den Patienten und dessen Zustand? Neben der strukturierten Anamnese bieten äußeres Erscheinungsbild, Gestik und Mimik, Sprache, Kontakt, Gesprächsbereitschaft und Verhalten, also freundlich, zugewandt, abweisend und so weiter, Aufschluss über den Menschen. Welche soziodemografischen Daten sind bei der Anamnese zu erfragen? Soziodemografische Daten sind Name und Geschlecht, Geburtsdatum und Ort, Familienstand, Erreichbarkeit, berufliche Situation und Lebenslauf. Welche Punkte sind bei der aktuellen Krankheitsanamnese und bei früheren Erkrankungen zu beachten? Aktuelle und Krankheitsanamnese und frühere Erkrankungen sind alle beobachtbaren Phänomene, Beginn und Verlauf, Lebensumstände, die mit der Symptomatik in Verbindung stehen, frühere Symptome und Ersterkrankungsalter. Welche Punkte gilt es bei der körperlichen Anamnese zu beachten? Zur körperlichen Anamnese gehören Ausschluss von körperlich begründbaren Störungen, Drogen- und Medikamentenanamnese, bisherige medikamentöse Behandlungen, auch körperlicher Symptome, und die Einnahme von Drogen. Welche Punkte sind bei der Familienanamnese und der Biografie zu beachten?